Radio Bremen 1, Hansawelle.
Es ist 20.15 Uhr. Hören Sie nun den Heimatfunk am Wochenend mit Michael Augustin.
Einen schönen guten Abend wünsche ich. Willkommen zum Heimatfunk. Sie sind es gewohnt in unserem Programm, dass wir darin historische Themen behandeln. Und aus vielen Ihrer Zuschriften weiß ich, dass besonders solche Sendungen auf Interesse stoßen, in denen Menschen zu Wort kommen, die als Zeitzeugen über Ereignisse in den ersten rund 50 Jahren dieses Jahrhunderts berichten können. Auch heute geht es zunächst um diese ja gar nicht so weit zurückliegende Vergangenheit, deren Auswirkungen natürlich auch heute noch zu spüren sind. Andreas Wojak hat sich mit der Geschichte der sogenannten Emslandlager beschäftigt, rund um die Ortschaften Papenburg und Esterwegen. Sein Bericht wird etwa 60 Minuten lang sein, bevor Sie dann einen Beitrag von Georg Büren hören können, der sich mit dem Dichter Rolf-Dieter Brinkmann befasst hat, der 1940 in Vechta geboren wurde und 1975 in London bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Ab 21.15 Uhr also geht es um Rolf-Dieter Brinkmann hier bei uns im Heimatfunk. Doch hören Sie nun zunächst, was Andreas Wojak erfahren hat, als er sich aufmachte, 42 Jahre nach dem Ende der Nazizeit Spuren zu entdecken, die auf die sogenannten Emslandlager hinweisen. Die Vergangenheit unter der Grasnarbe.
Es ist ein nasskalter, trüber Herbsttag. Mit dem Moorsoldatenlied im Kopf mache ich mich zum ersten Mal auf nach Esterwegen. Von Oldenburg die B401 am Küstenkanal entlang, Kilometer um Kilometer auf fast schnurgerader Strecke. Rechts vereinzelte Wohnhäuser, hin und wieder auch Gehöfte, dazwischen weite Moorflächen mit einigen Torfverarbeitungsbetrieben. 10.000 Hektar Moor gibt es noch im Emsland, wie ich gelesen habe. Die Hälfte davon dient der Torfgewinnung. Was früher als nutzloses Ödland, ja als finsteres und menschenfeindliches Terrain betrachtet wurde, gilt heute aus ökologischen Gründen als erhaltenswert. Betrachtungsweisen und Wertmaßstäbe ändern sich schnell, nicht nur im Hinblick auf das Moor. Ich bin auf der Suche nach Vergangenem, nach der Vergangenheit. Ich weiß noch nicht viel von ihr und ich weiß auch kaum etwas von den Menschen, die hier leben, den Emsländern. Und doch habe ich wiederkehrende Assoziationen. Esterwegen, Konzentrationslager, Auseinandersetzungen um richtiges und falsches Gedenken. Ich suche die Vergangenheit, auch die in der Gegenwart. Nach 40 Kilometern ein Schild. Esterwegen 4 Kilometer. Ich überquere den Küstenkanal und überlege, wo das Konzentrationslager gewesen sein muss. Vermutlich rechter Hand, wenn ich einen Plan erinnere. Doch da kommt nur irgendwann ein Hinweisschild, Bundeswehrdepot Esterwegen. Ich bin völlig in der Vergangenheit gefangen. Selbst den Bauern auf dem Traktor, die Hausfrau auf dem Fahrrad und sogar Kinder auf der Straße nehme ich aus dieser Perspektive wahr. Als ob die Vergangenheit sie irgendwie gezeichnet hätte. Als ob sie an ihnen... Das ist unsinnig. Und doch komme ich von dieser Betrachtungsweise so lange nicht los, bis ich mit Esterweger Bewohnern spreche. und mir auch gefühlsmäßig klar wird, dass hier, wie Pastor Norbert Falke mir später sagen wird, Menschen leben wie woanders auch. Ich will erfahren, was die Esther Weger über das Lager wissen und denken, was sie darüber reden, auch junge Menschen, und was sie mit Karl von Ossietzky verbinden. Ich frage einige Jüngere.
Gehört ja, aber mir auch nicht. Von dem Menschen weiß ich selber auch nichts, nur dass er hier im Lager war.
Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dieser, der in Esther Weger auf dem Heldenfriedhof liegt, ne?
Müssen junge Esther Weger von Ossietzky, der hier gelitten hat, wissen? Ich bin mir nicht sicher. Aber vom Konzentrationslager sollten Sie schon etwas wissen.
Ja, ich weiß nur, dass er ein Lager war im Krieg und dass das ein Arbeitslager war. Und dass man die Leute, ich weiß nicht, die Gefangenen, die konnte man, glaube ich, ausleihen für 5 Mark am Tag oder so. Sonst weiß ich da auch nichts drüber.
Nur vom Hören, sonst nein. Weiß ich da nichts von.
Ja, was man so hört, ne? Keine Ahnung von. Ja, also mein Vater, der hat, haben wir mal drüber geredet und der meinte, also so schlimm wäre das gar nicht gewesen. Und also die wären ja auch nicht schlimm gequält worden oder so, kann man nicht sagen, ne?
Ja, ich weiß nur, dass ein älterer Mann, der hat mir damals, der war auch da im Kfz-Lager und der hat mir auch erzählt, also ganz wenig, dass sie da wenig zu essen bekommen haben und unheimlich viel arbeiten mussten, ne? Und dann auch immer, also verkloppt worden sind, wenn sie nicht ordentlich gearbeitet haben, ne? Ja, und sonst weiß ich da auch nicht viel drüber. Nee, in der Familie wird da nicht drüber gesprochen, überhaupt nicht.
Ich glaube, die meisten Leute, die verschweigen das, was da früher gewesen ist, die älteren Leute, so, die wollen da gerne, die wollen da nicht mehr gerne drüber reden, was da mal gewesen ist. Also mehr weiß ich da auch nicht.
Was mir auffällt, von außerhalb wird viel mehr über Lager erzählt und auch gemacht. Dann sind da Aktionen, die bei dieser ja, es ist jetzt bei diesem Friedhof, dass sie da ein Kreuz aufstellen und dass sie da Demonstrationen machen. Da kommt man gar nicht hinter. Das kann wohl sein, dass man da langfährt und denkt, Mensch, was sind da hier Autos und so. Und dann ist da wieder irgendetwas Besonderes.
Es ist richtig, die Anstöße zur Beschäftigung mit der jüngeren Vergangenheit sind zumeist von außen gekommen. Schon 1955 trafen sich in Esterwegen 600 ehemalige Gefangene, die die Emsland-Lagergemeinschaft Moorsoldaten gründeten und die eine Pflege des damals völlig verwahrlosten Lagerfriedhofs Bockhorst-Esterwegen forderten. Auf dem am Küstenkanal gelegenen Friedhof, auf den heute ein kleines Schild mit der Aufschrift Gedenkstätte hinweist, sind zahlreiche in Emsland-Lagern umgekommene Gefangene begraben.
1963 errichtet ein gewerkschaftlicher Jugendverband aus Essen auf dem Friedhof einen Gedenkstein für den Publizisten Karl von Ossietzky, der 1935 während der Gefangenschaft in Esterwegen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Die folgenden Jahre sind von zum Teil skurril anmutenden Auseinandersetzungen um Gedenktafeln bestimmt. Akteure sind die Mitglieder eines Arbeitskreises Karl von Ossietzky, der unter anderem vom DGB und von SPD-Politikern unterstützt wird, und die Bezirksregierung Weser-Ems bzw. die niedersächsische Landesregierung. Gedenksteine und Informationstafeln werden auf dem Friedhof aufgestellt und über Nacht entfernt oder übermalt, wobei die staatlichen Stellen einen ähnlichen Aktionismus entfalten wie die Mitglieder des Arbeitskreises. Neonazis, die mit Parolen wie Jude verrecke, Gedenksteine schänden, zuletzt im Sommer 87, tun ein Übriges, dass diese Stätte der Vergangenheit immer wieder auch zum Spiegelbild der Gegenwart wird.
Erst 1981 wird auf dem Lagerfriedhof durch das Land Niedersachsen eine Gedenkstätte errichtet, ein Landessakralbau, wie eine Zeitung schreibt. Informationen zur Geschichte der Emslandlager enthält die Gedenkstätte kaum. Der Karl von Ossietzky-Arbeitskreis fordert daher zusätzlich ein Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager, und zwar auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Esterwegen, das inzwischen Eigentum der Bundeswehr geworden ist. Während der sozialdemokratische Verteidigungsminister dem Anliegen des Arbeitskreises aufgeschlossen gegenübersteht und die Zusage macht, ein Grundstück zur Verfügung zu stellen, beurteilt sein christdemokratischer Amtsnachfolger die Dinge anders. 2 Reservelazarettbaracken müssen nun unbedingt auf dem vorgesehenen Platz aufgestellt werden. Der Arbeitskreis wird um Verständnis gebeten. Nach einigem Hin und Her um Standortalternativen wird das Emsland-Lagerzentrum dann 1984 in Papenburg errichtet.
Ungefähr 4 Kilometer sind es vom Lagerfriedhof bis nach Esterwegen. Das ehemalige KZ liegt auf halber Strecke. Was denkt man hier über Auseinandersetzungen um Informationstafeln? Stimmen aus einer Gastwirtschaft?
Nee, da möchte ich nichts dazu. Von mir aus sollen die da aufstellen, was sie wollen. Interessiert mich nicht. Nicht im geringsten. Wenn die da noch 5 Gedenktafeln aufstellen.
Esther Wegen zählt gegenwärtig rund 3.500 Einwohner. Es ist schwierig zu sagen, ob solche Äußerungen repräsentativ für die Bevölkerung des Ortes sind. Die meisten Esther Weger, mit denen ich sprach, wollten sich zur Vergangenheit nicht äußern, schon gar nicht vor dem Mikrofon. Was sagt der Bürgermeister von Esther Wegen, Johann Otten, dazu?
Das werden bestimmt wohl Ausnahmen sein. Es ist ja hinterher alles rausgekommen, dass die Leute da sehr stark misshandelt wurden und zum Teil kaputtgeschlagen wurden. So wie der Karl von Ozietzki hat ja auch hier im Lager eingesessen. Und der gute Mann, der ist ja kurz nachdem er hier entlassen worden ist oder verlegt worden ist, ja das Ganze gar nicht überlebt und ist durch die Misshandlungen und durch die Krankheiten ist er ja gestorben.
Karl von Ossietzky ist geradezu ein Synonym für Emslandlager und nationalsozialistische Schreckensherrschaft geworden. Ein Name, mit dem auch die Esther Weger immer wieder konfrontiert werden. Was denken Dorfbewohner über ihn?
Was mich daran stört, Ossietzky, der ist nur 2 Monate hier gewesen, ist in Berlin gestorben. Was hat das mit Esther Wegen zu tun? Wahrscheinlich ist mancher Unbekannte hier gestorben, der ein Denkmal verdient hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ossietzky hier wegen 2 Monaten ein Denkmal extra oder ein großes Poheda da verdient hätte.
Ich sehe das so, einer muss ja irgendwie einen Orden haben und der hat ihn eben gekriegt.
Es waren nicht 2 Monate, die der Publizistin Esther Wegen verbringen musste, sondern mehr als 2 Jahre.
Aber gestorben ist der Ossietzky hier nicht.
Diesen Ausspruch habe ich so oder ähnlich mindestens 5-mal in Esther Wegen gehört. Als ob sein Tod den Ort zusätzlich beflecken würde. 2 Jahre nach seiner Entlassung aus dem KZ Esther Wegen ist Ossietzky an den Folgen der Haft in Berlin gestorben, unter Aufsicht der Gestapo.
Jemand, der sich noch persönlich an Karl von Ossietzky erinnert, ist Walter Oldehoff aus Bremen. Gut 1 Jahr war der KPD-Aktivist, der durch Misshandlungen einen schweren Gehörschaden davontrug, im KZ Esther Wegen.
Praktisch war Ossietzky war einer der bekanntesten und vor allen Dingen von allen Linken, die im Lager waren, einer von denen, der geachtetsten ist. Karl von Ossietzky war immer einer von denen, der das sagte, was er meinte. So viel wie ich von den anderen gehört habe. Dass er auch der SS-Leute gegenüber, nicht von wegen Kratzefuß, sondern er ist da gewesen. Aber nun sagt er, es ist eben ein Unterschied, ob ich prominent bin und international bekannt bin oder ich bin so Soldat. Arsch auf gut Deutsch gesagt, wenn was du denn machst, nicht wahr? Wenn du nicht wiederkommst, wer weiß? Höchst deine Frau und deine Eltern vielleicht? Ja, wer sonst noch?
Nun hat allerdings dem Publizisten Ossietzky seine Bekanntheit nicht viel genützt. So wenig wie anderen prominenten Gefangenen in Esther Wegen und anderen Emslandlagern. Gerade weil Karl von Ossietzky auch im KZ noch unerschrocken auftrat, wurde er häufig das Opfer von schlimmen Misshandlungen.
Ein Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes, der das Lager 1935 besuchte, schrieb später über seine Begegnung mit Ossietzky.
Nach 10 Minuten kamen 2 SS-Leute, die einen kleinen Mann mehr schleppten als heranführten. Ein zitterndes, totenblasses Etwas. Ein Wesen, das gefühllos zu sein schien. Ein Auge verschwollen, die Zähne anscheinend eingeschlagen. Er schleppte ein gebrochenes, schlecht ausgeheiltes Bein. Ich ging ihm entgegen, reichte ihm die Hand, die er nicht ergriff. Ich trat näher. Jetzt füllte sich das noch sehende Auge mit Tränen. Lispelnd unter Schluchzen sagte er, »Sagen Sie den Freunden, ich sei am Ende. Es ist bald vorüber, bald ist es aus. Das ist gut.«
Im KZ Esther Wegen waren über 2000, überwiegend politische Häftlinge, sogenannte Schutzhaftgefangene, untergebracht. Neben Esther Wegen waren 1933 noch 2 weitere Konzentrationslager im Emsland errichtet worden, nämlich Bergamoor und Neusostrum.
Das Emsland bot sich als Standort für Gefangenenlager geradezu an. denn hier ließ sich die Disziplinierung politisch missliebiger Menschen mit der Moorkultivierung, bei der die Häftlinge eingesetzt wurden, verbinden.
Während die Lager Bürgermoor und Neusustrum 1934 in Strafgefangenenlager umgewandelt wurden, die zumindest formal den Justizbehörden unterstanden, blieb Esterwegen noch bis 1936 als Konzentrationslager bestehen, und zwar unter Bewachung der SS. Neben Dachau war es das größte und bedeutendste KZ im Deutschen Reich. Ab 1936 diente auch Esterwegen als Strafgefangenenlager.
Im Laufe der Zeit wurden insgesamt 15 Lager im Emsland errichtet. In einigen davon waren neben Justizgefangenen später auch Kriegsgefangene untergebracht. Nach Schätzungen der Münsteraner Historiker Erich Kosthorst und Bernd Walter, die im Auftrag des Landkreises Emsland eine umfangreiche Dokumentation über die Emslandlager erstellt haben, wurden zwischen 1933 und 1945 etwa 80.000 Menschen in den Lagern für kürzere oder längere Zeit gefangen gehalten. Mindestens 2.400 von ihnen, vermutlich aber mehr, überlebten den Lageraufenthalt nicht. Unter den 180.000 Kriegsgefangenen war die Todesrate noch erheblich höher. Nach den Untersuchungen von Kosthorst und Walter sind zwischen 15.000 und 27.000 von ihnen in den Emslandlagern ums Leben gekommen, vor allem sowjetische Kriegsgefangene.
Die Errichtung der ersten Lager spielte sich keineswegs im Verborgenen ab, im Gegenteil. Durch zahlreiche Artikel in der örtlichen Presse wurde die emsländische Bevölkerung informiert. So heißt es etwa am 27. Juli 1933 im katholischen Volksboten.
Vom Bau der Konzentrationslager. Esterwegen. In der Nähe des Esterweger Busches wird jetzt ein zweites großes Konzentrationslager hergerichtet, das bereits zum 1. August bezogen werden soll. Das Lager soll 2000 Kommunisten aufnehmen. Für die Verproviantierung des hiesigen Konzentrationslagers sind Unterhandlungen mit den Bäckern und Schlachtern in Sögel, Lorup und Werther eingeleitet. Es kommen gewaltige Mengen Brot und Fleisch in Frage.
Mit wirtschaftlichen Vorteilen, die der Bau der Lager der Region bringen sollte, wollten die Nationalsozialisten den Emsländern offenbar ihre Politik und Ideologie schmackhaft machen. Das war auch nötig. Denn im überwiegend katholischen Emsland hatte der Nationalsozialismus vor 1933 kaum Fuß fassen können. Vor diesem Hintergrund muss wohl auch der groß aufgemachte Bericht in der Ems-Zeitung über den Besuch des Osnabrücker Bischofs Berning im Juli 1936 in verschiedenen Emslandlagern gesehen werden. Anders als die meisten seiner Amtskollegen fand Berning lobende Worte für das braune Regime. Der Ems-Zeitung zufolge sagte der Bischof:
Hierhin müssten alle die geführt werden, die noch zweifeln an der Aufbauarbeit des Dritten Reiches. Was man früher versäumte, das ist heute hier in Angriff genommen worden. Lange lag das Emsland im Dornröschenschlaf, bis der Prinz kam und es weckte. Dieser Prinz ist unser Führer Adolf Hitler.
Emsländische Gewerbebetriebe profitierten tatsächlich in gewissem Umfang von Aufträgen im Zusammenhang mit den Lagern. Allerdings mit der vollmundig angekündigten Kultivierung der Emslandmoore durch die Gefangenen war es nicht weit her. 50.000 Hektar Ödland sollten die Moorsoldaten innerhalb von 10 Jahren mit dem Spaten in Ackerland verwandeln. Am Ende waren es noch nicht einmal 3.500 Hektar.
Ursache für diese überaus mageren Kultivierungsergebnisse war die Tatsache, dass man sich ausschließlich auf die Handarbeit der Gefangenen stützte und auf Dampfpflüge, die schon vor 1933 zum Einsatz gekommen waren, gänzlich verzichtete. Dies geschah auch aus ideologischen Gründen. Die harte Arbeit im Moor war nämlich als Strafe für die Gefangenen gedacht.
Und die Emsländer? Wie reagierten sie? Sie waren ganz sicher nicht erfreut über diesen Einbruch des Nationalsozialismus in ihre Heimat. Besonders in den ersten Jahren kam es wiederholt zu Konflikten zwischen der Bevölkerung und Angehörigen der Wachmannschaften, die sich oft sehr herrisch aufführten. Wirtshausschlägereien waren an der Tagesordnung. In einem Schreiben der Papenburger Lagerkommandantur aus dem Jahr 1938 wird beklagt, dass die Wachmannschaften es schwer hätten, sich das notwendige Ansehen zu verschaffen. Die Bevölkerung stehe ihnen zum größten Teil unfreundlich gegenüber. 1940 stellte der Kommandeur der Strafgefangenenlager Werner Schäfer fest:
Die Bevölkerung ist auch heute, 7 Jahre nach der Machtübernahme, noch grundsätzlich gegen alles, was Parteigenosse und SA heißt.
Dies auf der einen Seite. Auf der anderen Seite arrangierte man sich aber auch mit dem unvermeidlich Scheinenden. Es gab an den Lagern etwas zu verdienen. Man konnte gegen einen geringen Betrag Gefangene zur Arbeit ausleihen und das Lager bot sogar Beschäftigungsmöglichkeiten für sogenannte Arbeitseinweiser. Die Angehörigen des Wachpersonals stammten allerdings in der Regel aus anderen Regionen.
Vom Geschehen in den Lagern selbst bekamen die Emsländer wohl kaum etwas mit oder wollten davon vielleicht auch nichts mitbekommen.
Von dem, was sich dort tagtäglich abspielte, erzählt Georg Gumpert aus Bremen, der als politischer Gefangener über ein Jahr in Bürgermoor zubrachte.
Im Sommer wurde um 5 geweckt, um 6 wurde Kaffee gefasst und um 7 wurde ausgerückt. Wir hatten wohl Brotbeutel, ironischerweise, aber es war nicht kaum ein Gefangener, der sich bei dieser Mangelkost von 3 Scheiben Brot am Tage noch leisten konnte, etwas für die Mittagszeit auf dem Felde aufzubewahren. Denn auf dem Felde gab es weder etwas zu trinken noch etwas zu essen. Dieses Essen fand erst statt, wenn wir eingerückt waren. Und zwar wurde um 5 Uhr abends 6 Uhr eingerückt. Dazu konnte noch kommen, dass bei Lust und Laune des Kommandanten abends nicht eingerückt wurde von der Arbeit, sondern es wurde Sport getrieben. Das heißt, wir Ausgemergelten wanken dann auf den Sportplatz und wurden dort hin und her gescheucht mit Auf und Nieder und Armstützen und Kniebeugen und so weiter. Wobei es jeden Tag dann, wenn sowas passierte, Verletzte gab. Und mit dem Brot, wie gesagt, hat es das so eine Sache, der von der Justiz abgestellte Beamte, ein Oberregierungsrat, der war ein Zyniker in Meisterformat, der kontrollierte morgens wahlweise mal die Brottaschen, diesen Brotbeutel, in denen natürlich nichts drin war und sein konnte, sodass es dann wieder Arrest gab, Überstunden oder Bracke 13 oder Prügel gleich vor Ort. Weil er sagte, wörtlich, aha, wir haben wieder einen Arbeitssaboteur, der hat sich die ganze Tagesration in den Bauch geschlagen, der will wohl als Arbeitssaboteur unserem Führer in den Rücken fallen, damit er schön krank wird und sich ausruhen kann und nicht für Deutschland schaffen muss. Das waren so seine Kommentare, wenn er einen leeren Brotbeutel fand. Und er fand ja, wenn er wollte, jeden Tag. Ansonsten war der Arbeitsprozess dann so angelaufen. Auf dem Arbeitsplatz, diesen zu kultivierenden Moorlandschaft, wurden wir von einer Horde von Kneiske empfangen, die mit weißer Mütze ausgerüstet und mit einem weißen Kreis auf dem Rücken versehen waren, damit sie nicht mit uns verwechselt werden konnten, die uns dann mit Hilfe ihrer Eichenknüppel auch noch antrieben, um das erreichte Pensum zu erreichen. Das war also nicht selten, dass auch diese Zivilangestellten mit Prügel auf uns einschlugen, um so eine höhere Leistung herauszubringen. Jeden Tag gab es Menschen, die arbeitsunfähig wurden durch Überforderung, Herzanfälle, Kreislauf.
Es habe auch Kneiske, wie die Bezeichnung für die Arbeitseinweiser im Moor war, es habe auch Kneiske gegeben, so berichtet Georg Gumpert, die sich weggedreht hätten, wenn Gefangene misshandelt worden seien. Aber es gab eben auch andere.
Georg Gumpert, 1914 geboren, schloss sich schon als Jugendlicher den Kommunisten an. 1936 wurde der gelernte Eisendreher, der illegal für die KPD tätig war, verhaftet und wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu 3,5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Gut ein Jahr davon verbrachte er in Bürgermoor. Gumpert, der nach dem Kriege die VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, in Bremen mitbegründete, der er 30 Jahre vorstand, traf in Bürgermoor viele inhaftierte Parteigenossen. Doch dem Widerstand im Lager waren enge Grenzen gesetzt. Letztlich machten die Bewacher mit den Gefangenen, was sie wollten und wenn sie sie umbrachten.
Anfall war ein Gefangener von uns, ein großer, starker Mann, der aus irgendeinem provokativen Verhalten des Kneiske heraus, eben des Privatzivilaufsehers, Differenzen bekam da in seinem Loch stand, auf dem Feld, es zu Schlägen kam. Die hatten sehr starke Eichenknüppel, diese Zivilaufseher. Und das eigentliche Geschehen, das haben wir nicht gesehen, wie das passiert ist. Wir glaubten schon, die Sache sei gelaufen. Und plötzlich gab es eine gewaltige Schlägerei. Es gab also diese Schubkarren. Und wen sie nun umbringen wollten, den stellten sie vor die Schubkarre und sagten, rausschieben. Das war unmöglich, das hätte nicht ein Pferd geschafft. Und da wurde dann drauf losgeprügelt und dann wurde plötzlich Widerstand angegeben und dann fielen Schüsse. Und so ist Hans Pfahl auf einem Bahre reingetragen worden ins Lager, sterbend. Und naja, wir haben natürlich gesagt zu uns so oder untereinander, Mensch, wir sind doch feige. Aber es ist ja so, wir haben das auf dem Sportplatz auch gehabt, da standen oben Maschinengewehre, wir waren unten wie die, ich habe mich immer so erinnert an die römischen Arenen da, also die Christen. Da habe ich gesagt, ja Mensch, was willst du machen, wenn du läufst, die schießen dich einfach ab. Was ist damit gedient, was ist damit gemacht? Und so sind wir also auch nicht dagegen aufgestanden, sind jetzt eventuell über die Täter dahergefallen, die nun Hans Pfahl erschossen haben.
Die Gefühle, die der damals 25-jährige Georg Gumpert empfand, als er Ende 1939 aus Bürgermoor entlassen wurde, der Hölle im Moor, so ein späterer Buchtitel, die Gefühle des jungen Bremer Kommunisten waren überaus zwiespältig.
Es war also so, die Entlassung rückte näher. Ich musste mich dann morgens mit den anderen antreten, abzählen, alles nochmal. Den ganzen Vorgang lief nochmal ab. Dann musste ich mich vorne an der Lagerbaracke melden, Kommandantur. Kriegte dann von den Posten noch, da hatte ich ja schon meine Zivilklamotten an, stank ja wie Oskar nach Desinfektion. Und kriegte da noch einen Tritt in den Hintern. Und rauschte nun also ab und meine Kameraden zogen auf ein dort näher gelegenes Arbeitsfeld. Und ob sie es glauben oder nicht, da habe ich ein bisschen geblärt. Weil ich gedacht habe, Mensch, eigentlich bist du schon ein Verrat an deine Leute. So ungefähr kommt man sich vor, wenn die da bleiben müssen. Und bin dann also schweren Herzens losgetuckelt. Es dauerte ja eine ganze Ecke, um nach Papenburg zu Fuß zu kommen. Denn Fuhrwerke oder was, der Einwohner, die nahmen einen ja nicht mit. Denn wir waren ja für diese Kategorie Verbrecher und sind es heute noch, wie ich das bei Besuchen dort und Gesprächen mit Anwohnern nach dieser Zeit festgestellt habe.
Ist diese Auffassung des ehemaligen Moorsoldaten tatsächlich richtig? Was denkt man heute im Emsland über die Lager und deren Insassen? Was weiß man darüber? Einige Esterweger.
Was soll man letzten Endes dazu sagen? Gehört hat man genug davon, aber ob alles Tatsache ist, das kann man ja auch nicht sagen. Auch so Einzelheiten, die vergisst man ja schnell wieder, ne? Und dass das letzten Endes alles Politische waren, die da sind, das stimmt sowieso nicht, da waren auch Verbrecher genug drin.
Tja, wer weiß das genau. Sicher, da waren politische, waren auch andere drin, ne? War alles durcheinander.
Ja, ich weiß bloß, dass das nicht nur Politiker waren, also politische. Da waren auch welche, die haben gesagt, die haben einen Strick geklaut, aber der hat eine Kuh dran hing. Das haben sie nicht erzählt. So war das. Da kommen auch welche und die sagen, da ist irgendwie eine Verbrennungsofen gewesen und sowas. Das stimmt alles nicht. Das ist nicht an dem.
Nein.
Das war hier nicht.
Es ist richtig, Verbrennungsöfen hat es in Esterwegen nicht gegeben.
Aber was bedeutet diese Aussage? Dass es in den Emslandlagern im Grunde nicht so schlimm war?
Richtig ist auch, dass in den Emslandlagern Kriminelle untergebracht waren. Während in den Konzentrationslagern der Anfangsjahre die politischen Gefangenen, die sogenannten Schutzhaftgefangenen, überwogen, waren später unter den Strafgefangenen Kriminelle in der Mehrheit. Aber politische Gefangene gab es nach wie vor. Professor Kosthorst schätzt, dass ihr Anteil bei 10% lag, während andere Historiker zu erheblich höheren Prozentzahlen kommen.
Man muss in diesem Zusammenhang berücksichtigen, dass Menschen unter den Bedingungen der Diktatur schon für geringe Vergehen überaus hart bestraft wurden. Außerdem sei daran erinnert, dass damals ganze Bevölkerungsgruppen kriminalisiert worden sind, wie etwa die Zeugen Jehovas oder die Homosexuellen.
Was also bedeutet der Verweis auf die Verbrecher in den Emslandlagern? Sollen damit die Lager und die Zustände in den Lagern legitimiert oder zumindest doch etwas entschuldigt werden?
Was bleibt? Es ist heikel mit der Vergangenheit in Esterwegen. Dies bestätigt auch Bürgermeister Otten.
Zum Teil ist es unangenehm, mit Leuten darüber zu sprechen, die sagen, wir wissen alles, es ist eine schreckliche Zeit. Wir können zwar nicht vergessen, was da gewesen ist, aber es ist besser, wenn wir nicht ewig daran erinnert werden.
Seit 15 Jahren ist Pastor Norbert Falke, der aus Hamburg stammt, in Esterwegen ansässig. Von Beginn seiner Tätigkeit an ist er hier mit der Vergangenheit konfrontiert worden, nicht zuletzt in seiner seelsorgerischen Arbeit. Der 59-jährige katholische Geistliche hat sich nie gescheut, auch unbequemen und unangenehmen Wahrheiten ins Auge zu sehen, etwa wenn es um die Rolle des Bischofs Berning in der NS-Zeit geht. Im Gegensatz zu den Kirchenoberen in Osnabrück hat sich Falke in den vergangenen Jahren mit Nachdruck für eine offene und umfassende Auseinandersetzung und Beschäftigung mit der Vergangenheit eingesetzt.
Als dem Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager ein Platz auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Esterwegen verweigert wird, schlägt der Geistliche als Standort das Gemeindehaus Esterwegen vor. Der Kirchenvorstand legt da allerdings ein Veto ein.
Was sagt Norbert Falke zum Thema Esterwegen und die Vergangenheit?
Die Vergangenheitsbewältigung ist hier natürlich ein relativ schwieriges Problem, weil in der Tat von der älteren Generation, also von den Leuten, die gleich alt und älter sind wie ich, einiges verschwiegen wurde. Allerdings nicht aus den Gründen, oder jedenfalls nicht überwiegend aus den Gründen, die sonst mit dem Stichwort unter den Tisch kehren bezeichnet werden, sondern weil einiges für die Leute hier sehr bedrückend waren. Die Leute sind ja in der ersten Zeit sehr schikaniert worden von den SS-Leuten. Einige, die in Disziplinarsachen mit den Leuten zu tun haben, mussten auch noch mit einem Eid schwören, dass sie über ihre Aussagen nichts gesagt haben und fühlen sich noch daran gebunden. Es ist mit den Mädchen hier was passiert. Es hat Schlägereien gegeben, es sind die Kreuze kaputt gemacht worden und die Leute fühlten sich wehrlos. An diese Zeit werden sie nicht mehr so gerne erinnert. Und sie sind ja auch in einer merkwürdigen Weise irgendwie dann doch wieder da rein verstrickt worden. Die Leute sind ja als Arbeitseinweiser vielfach tätig geworden und dass sie dazu Dienst verpflichtet werden mussten oder irgendeine ist natürlich ein Ammenmärchen, denn die Arbeitslosigkeit war so groß, dass man jede Arbeitsstelle genommen hat. Die sahen viel und fühlten sich dadurch auch wohl irgendwie beteiligt.
Es ist makaber, dass sich Menschen Jahrzehnte nach der NS-Zeit noch an Eide gebunden fühlen, mit denen damals über die Taten bzw. Untaten von Angehörigen der Wachmannschaften der Mantel des Schweigens gebreitet wurde. Es handelte sich um Vergewaltigungen von emsländischen Frauen.
Weitere Gründe dafür, dass viele Esterweger sich gegen eine Beschäftigung mit der Vergangenheit sperren, sieht Pastor Falke im Verhalten vieler Besucher, gerade auch junger Menschen, die mit dem erhobenen Zeigefinger der Moral nach Esterwegen kämen und die Dorfbewohner ausschließlich vor dem Hintergrund der Vergangenheit, die nun endlich mal richtig aufgearbeitet werden müsse, betrachteten. Auch ich fühle mich da angesprochen.
Von der doppelten Infiltration des Emslandes hat in diesem Zusammenhang ein Historiker gesprochen. Zuerst kamen die Nationalsozialisten mit den Lagern und später die Nachgeborenen, die die Lagervergangenheit in die Gegenwart trugen und noch tragen. Auf zum Teil fragwürdige Weise. Pastor Falke?
Es ist ja dieses komische Phänomen, dass Leute hier die Spuren des Nationalsozialismus suchen, bis ins Absurde. Dass hier Jugendliche kommen, gruppenweise, und hier nach Leuten sehen, die Hitler gewählt hatten. Die finden sie hier ja sehr schwer. und sie brauchten in ihren Heimatort nur von Tür zu Tür zu gehen. Das ist ein eigenartiges Problem der deutschen Vergangenheitsbewältigung, dass man den Anteil nie bei sich selbst und auch kaum vor der eigenen Tür sucht, sondern Wallfahrtsorte sucht.
Szenenwechsel. Von Esterwegen nach Walchum, südöstlich von Papenburg. 1980 war es, als der Agraringenieur Fritz Kühn hier einen Hof erwarb.
Ja, in der Annahme, hier einen guten Kauf getan zu haben, wurde dann im Januar, kaufte ich diesen Resthof im Januar, als nun die Bauarbeiten begannen und jetzt das Ausheben der Güllerinnen begann, stellte man fest, dass wir hier nicht ein normales oder es mit einem normalen Grundstück zu tun hatten, sondern es war eine mit 20 bis 25 Zentimeter Boden abgedeckte Trümmerlandschaft, in dem Fundamente, Fundamentreste und Mauerreste und sonstiger Unrat eines ehemaligen Strafgefangenlagers aus der Nazizeit sich befand. Wir starten die Dinge an und der Bauunternehmer, der hier war, er starrte die Dinge an, ja, und es waren alle entsetzt.
Und wie ging es weiter?
Ich musste ja nun Zeugen finden und Zeugen suchen und als einschlägige Zeugen, die hier am besten Bescheid wussten, waren ja die Vorgänger oder der Vorgänger Siedler. Und so habe ich mit der Frau, eine ältere Bäuerin, gesprochen. Und diese erklärte mir nun, dass ihr Mann in den 70er Jahren versucht hat, diese Fläche, die ja auch mit Unrat und Trümmern angereichert war, zu kultivieren. Dieses gescheitert. Aber bei diesen Kultivierungsversuchen erklärte mir diese Frau, seien tote Häftlinge gefunden worden oder Skelette dieser toten Häftlinge. Und ebenfalls hier in der Nähe des Gartens beim Graben hätte man ebenfalls Knochen oder Menschenknochen und Skelette entdeckt. Dieses war für mich eine ganz erschütternde Sache, weil man nun ja wusste, dass man über geschundenen Menschen wohnen muss.
Skelette im Garten, Knochen unter der Grasnarbe der angrenzenden Wiese, Trümmer, Stacheldraht und Betonbrocken an allen Ecken und Enden oder genauer unter allen Ecken und Enden des Grundstücks von Fritz Kühn.
Man kann es fast nicht glauben, wenn der 68-Jährige erzählt, was ihm widerfuhr, als er 1980 in Walchum diesen Resthof kaufte. Und zwar von der gemeinnützigen Niedersächsischen Landgesellschaft NLG. Zusammen mit seinen Söhnen wollte Fritz Kühn hier einen Kälberaufzuchtbetrieb errichten.
Wie sich später vor Gericht herausstellte, war der NLG bekannt gewesen, dass sich auf dem Grundstück das ehemalige Strafgefangenenlager Walchum, eines der 15 Emslandlager, befunden hatte, mit entsprechenden Fundamentresten. Wegen der enormen Baukostensteigerung, die durch die Trümmerbeseitigung entstand, forderte Fritz Kühn von der gemeinnützigen Gesellschaft Schadenersatz. Rund 120.000 Mark mochte die NLG auch zubilligen, doch Kühn machte erheblich mehr Kosten geltend, allerdings vergeblich, denn seine Klage wurde abgewiesen. Die NLG sei nicht verpflichtet gewesen, so das Oberlandesgericht Oldenburg, den Erwerber des Hofes auf die Fundamentreste hinzuweisen.
Ein eigenartiger Umgang mit den Altlasten deutscher Vergangenheit, so will es Fritz Kühn scheinen.
Durch das Ungemach wurde der Agraringenieur an den Rand des Ruins gebracht, denn als er sich mit der NLG juristisch anlegte, kündigte ihm die staatliche Norddeutsche Landesbank fristlos sämtliche Kredite, weil sie mit der NLG personell verflochten sei, sagt Fritz Kühn. Als untere Gerichte Kühns Klage auch in dieser Sache ablehnen, geht er vor den Bundesgerichtshof und der erklärt die fristlose Kündigung für nicht rechtens. Jetzt muss sich das Oberlandesgericht Oldenburg erneut mit der Angelegenheit befassen.
Fritz Kühn ist verbittert und enttäuscht darüber, wie mit ihm umgesprungen wurde. Enttäuscht ist er auch über die Politiker, die auf seine Hilferufe nicht reagierten. Kühn hat Briefe geschrieben und Petitionen verfasst. Er hat sich an einzelne Politiker, an den Niedersächsischen Landtag, an das Landwirtschaftsministerium und sogar an Ministerpräsident Ernst Albrecht gewandt. Doch alles vergeblich. Gras soll offenbar über die Angelegenheit wachsen, mutmaßt Fritz Kühn, wie über die Fundamente des Lagers. Jetzt will er sich an den Deutschen Bundestag wenden.
Von der Existenz der Emslandlager hatte Fritz Kühn, der aus Ostpreußen stammt und den es nach dem Krieg nach Nordwestdeutschland verschlug, nicht viel gewusst. Doch das hat sich geändert.
Nun erst sind mir die Dinge sehr klar geworden, insbesondere durch Besuche ehemaliger Gefangener hier auf diesem Hof, die in diesem
Ende des Lagers. Jetzt will er sich an den Deutschen Bundestag wenden.
Von der Existenz der Emslandlager hatte Fritz Kühn, der aus Ostpreußen stammt und den es nach dem Krieg nach Nordwestdeutschland verschlug, nicht viel gewusst. Doch das hat sich geändert.
Nun erst sind mir die Dinge doch sehr klar geworden, insbesondere durch Besuche ehemaliger Gefangener hier auf diesem Hof, die in diesem Lager gefangen gehalten wurden, sind darunter ein alter Herr, ein Däne, dann ein Herr aus der Ostzone oder sagt man aus der DDR. Und diese haben dann hier auch berichtet, dass Mitgefangene schwer misshandelt worden seien und dass hier auch Gefangene totgeschlagen worden seien.
Vermittelt wurden die Besuche der ehemaligen Gefangenen bei Fritz Kühn durch das DITZ, das Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager in Papenburg. Kontakt zu halten mit noch lebenden Moorsoldaten ist eine Aufgabe des DITZ, die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Emslandlagern eine andere. Die Arbeit des DITZ, die von mehreren hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen wird, hat seit der Gründung 1984 große Resonanz gefunden. Etwa 5000 Besucher zählt die Einrichtung im Jahr. Neben ehemaligen Gefangenen sind es vor allem Schulklassen aus der Umgebung, aber auch aus Ostfriesland, Oldenburg und Bremen, die das DITZ, das in einem kleinen Kolonistenhaus untergebracht ist, aufsuchen. Zu sehen gibt es hier eine Ausstellung über die Emslandlager. Außerdem halten die Mitarbeiter Vorträge und vor allem veranstalten sie Führungen zu den ehemaligen Lagerstätten.
Viel Zeit nimmt die Beschäftigung mit den altgewordenen Moorsoldaten ein, die nun nach 40 Jahren endlich eine Anlaufstelle gefunden haben, wo sie mit ihren Anliegen ernst genommen werden. So ganz einfach ist der Umgang mit ihnen allerdings nicht immer. DITZ-Mitarbeiter Fietje Ausländer?
Ein Problem ist auch, und das ist eben ein menschliches Problem, der Punkt, wie geht man mit den einzelnen Leuten um? Vor allen Dingen dann, wenn ehemalige Häftlinge zum ersten Mal wieder nach 40 oder 50 Jahren hier ins DITZ kommen und sich mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert sehen. Und ich muss dann für mich persönlich sagen, dass es nicht immer sehr einfach ist, da dann den richtigen Zugang, die richtige Zuwendung zu diesen einzelnen Personen zu finden, weil ich eben nicht Psychologe bin und dann eben doch meine Schwierigkeiten habe in solchen Situationen, wo wirklich Häftlinge da sind, die kurz davor sind, anfangen zu heulen, nicht mehr in der Lage sind, irgendwas zu erzählen. Und ich habe das bis jetzt zweimal erlebt. Wenn es eben auch andere Häftlinge gibt, ehemalige Häftlinge gibt, die sehr oft zu uns kommen, die uns kennen, wo ein sehr persönlicher Kontakt ist, ein sehr vertrauter Umgang da ist, mit denen man zum Teil eben umgeht, wie mit guten Freunden, wie mit einem guten Nachbar. Man kann es wirklich sagen, wie mit einem Kumpel. Ne?
So sehr es viele ehemalige Gefangene drängt, über ihre Lagerzeit zu sprechen, so sehr die alten Moorsoldaten unter oft übermächtigen, schrecklichen Erinnerungen zu leiden haben, so verschlossen sind dagegen die meisten alten Emsländer, die diese Zeiten miterlebt haben, manches gesehen haben, verstrickt waren, wie Pastor Falke es ausdrückte. Aber es gibt Ausnahmen, auch in Esterwegen.
Und da war die SS-Tag. Und die strolchten auf der Straße rum. Abends durfte man nicht auf der Straße. Die jagten die Frauen nach. Und keiner traute sich, das waren die reinsten Verbrecher. Das darf ich ruhig sagen. Ich weiß, bei Reinke das erzählt, wussten die das. Dass sie da einfach das Bierfass auslaufen ließen und machten Radau, also da konnte keiner was machen. Da wurden Beschwerden eingereicht nach Aschendorf
und die flogen in den Papierkorb.
Von anderen, die mehr sahen und wussten als sie, bekam Katharina Otten auch mit, wie mit den Gefangenen umgegangen wurde. Und noch mehr.
Da waren drei Esterweger drin. Hier unser Nachbar und noch einer, aber die sind beide tot. Die haben einen Gefangenen über die Grenze geholfen. Mit Fahrrädern. Und da hat jemand das angezeigt. Und da wurden sie von der SS abgeholt und kamen ins Lager. Und die haben gesagt, das wären chaotische Zustände. Da wären Gefangene gewesen, die hätten ihr eigenes Grab schaufeln müssen. Aber mein Bruder war auch drin. Der wurde eines Morgens abgeholt von der SS. Der wurde denunziert oder wie sagt man das? Aber der war nur 8 Tage drin, da wurde der Fall geprüft und das war nicht an dem. Aber der sagt, die chaotischen Zustände da im Lager, die werden schrecklich. So wie die behandelt würden und halb verhungert, es wäre ganz schrecklich.
Misshandelte Gefangene hat Katharina Otten selbst nicht gesehen, obgleich sie vom Lager doch auch persönlich etwas mitbekommen hat, wie andere Dorfbewohner auch.
Ich bin selbst drin gewesen, vorne, wo konnte man da reingehen. Da war so eine Kantine, wo konnte man gucken. Und da war abgeriegelt mit Stacheldraht. Und dahinter waren die Baracken, wo die Gefangenen, da kriegte keiner zu sehen.
Was hatte es mit der Kantine im Lager auf sich?
Da war ein großer Saal und nachher war Kino. Ja, da sind die hingegangen, ins Kino. Das war ja was Neues.
In regelmäßigen Abständen wurden in der Gemeinschaftshalle des Lagers, zu der die Gefangenen allerdings keinen Zugang hatten, Filmvorführungen und sogar Varieté-Veranstaltungen dargeboten, wie mir eine Dorfbewohnerin, die nicht genannt werden will, erzählte. Kultur im KZ, da im Dorf nichts los war.
Auch Elli Olliges, die 1942 nach Esterwegen kam, kann sich an das Kino erinnern.
Bin ich selber drin gewesen in dem Kino, klar. Das durften wir mitbenutzen, wir Arbeitsmeiden. Also da konnten wir jede Woche einmal, konnten wir da ins Kino gehen, ja.
Frau Olliges hat mit ihrem Mann direkt gegenüber vom Lager gewohnt. Von den Vorgängen im Lager hätten sie nichts mitbekommen, sagt sie. Und außerhalb habe sich das Leben ganz normal abgespielt. Wie wurde denn so über das Lager geredet?
Wie hat man darüber geredet? Ach, eigentlich. Wir sind mit den Vorgesetzten da prima ausgekommen. Die älteste Tochter ist sogar vom Lager, also von den Lagerpferden, zur Taufe gefahren worden. Also wir kamen prima damit aus.
Ein Arrangement mit den Verhältnissen, die nun mal so waren. Und, wie ein älterer Esterweger mir sagte, Zitat:
Es waren ja bestimmt keine Engel, die da drin waren. Ausgefressen hatten die auch was. Die sind nicht hergekommen wegen guter Taten.
Auch der 79-jährige Bauer Karl Bergfeld aus dem Nachbardorf Hilkenbrook erzählt vom emsländischen Alltag unter dem Nationalsozialismus. Das Lager und die Gefangenen, so scheint es, gehörten damals einfach mit dazu.
Die haben hier tagtäglich gearbeitet bei uns. Die haben ja unser Dorf gegen den Ländereien über 1000 Hektar mit der Schöppe umgegraben, bis zu 2 Meter tief. Hier hinter dem Garten, ich habe hier unser ganzes. Alles ist alles auch noch umgegraben von den Gefangenen. Und da waren wir ja froh drüber, ne? War alles kostenlos. Wir haben auch schon ein paar Mal in der Ernte, konnte man auch 10 Gefangene kriegen, ne? So Erntehilfe, ne? Die kosten, glaube ich, pro Tag 3 Mark pro Mann. Und dann muss man sie beköstigen, ne? Natürlich bekamen die dann ja mal satt zu essen, ne? Da kam ein Posten, kam nicht mit, nicht. Der stand ja bloß, ach, die liefen doch nicht weg, wo sollten die denn hinlaufen? Nee, da kann man nichts von sagen. Und die bekamen ja auch ihre Portion Brot mit im Lager, nicht? Das war ja selbstverständlich. Mensch, man muss doch ein bisschen Herz haben, nicht? Man kann Leute auch nicht verhungern lassen.
Das sagt einer, der dabei gewesen ist. Und die, die damals noch Kinder waren?
Da haben die Esterweger gar nichts mit zu tun. Und da kann man auch ja gar nicht drin im Lager, ne?
Dann waren wir doch keine Schuld. Warum soll uns das belasten? Sehe ich überhaupt nicht ein. Ich meine, wenn zum Beispiel heute in der DDR, ist auch die Diktatur, wenn da irgendwo ein Lager gebaut wird oder was, wer hat denn darauf Einfluss? Kann doch kein Mensch was dann tun. Und so genauso war es doch hier damals.
Traurig ist das ja, dass immer Esterwegen.
Was können die Leute dafür, dass hier Lage gewesen ist, ne? Gar nichts.
Gewiss, die Esterweger können nichts dafür, dass hier ein Lager gewesen ist. Sie haben es nicht gewollt und Sie sind nicht daran schuld.
So erhielten die Nationalsozialisten bei den Wahlen am 5. März 1933 in Esterwegen ganze 7% der Stimmen. In Neusustrum, ebenfalls Standort eines Konzentrationslagers, entschied sich bei derselben Wahl von 125 Wahlberechtigten ein einziger für die Braunhemden.
Eine Basis für den Nationalsozialismus war hier nicht gegeben. Und so ist auch die Stimmung nach dem Krieg verständlich, die ein alter Esterweger beschreibt.
Gott sei Dank, das Lager ist verschwunden. Ne? Gott sei Dank, der Krieg ist aus. So ähnlich müssen Sie das verstehen.
Nur, das Lager ist nicht verschwunden, auch wenn es abgerissen wurde.
Die Emsländer müssten sich dazu bekennen, so sagt der Repräsentant des Landkreises Emsland, Landrat Josef Meiners, dass die Lager ein Teil der emsländischen Geschichte seien. Nach Jahrzehnten des Verdrängens hat sich zumindest bei den offiziellen Stellen diese Erkenntnis durchgesetzt. Nachdem die Generation derjenigen, die diese Zeit noch miterlebt und mitgestaltet haben, abgetreten ist.
Ein Zeichen für den guten Willen des Landkreises ist die Zusammenstellung einer Dokumentation über die Emslandlager. Endlich stehen damit auch Materialien für den Geschichtsunterricht zur Verfügung und werden in immer mehr emsländischen Schulen genutzt. Landrat Meiners widerspricht meinem Eindruck, dass die Bereitschaft zur Beschäftigung mit der Vergangenheit bei der emsländischen Bevölkerung dennoch nicht groß sei. Er hat andere Erfahrungen.
Ich muss sagen, aus vielen Gesprächen mit Bürgern des Emslandes und auch aus vielen Gesprächen gerade mit jungen Menschen im Emsland, muss ich sagen, dass das Bewusstsein dafür, was hier in den Emslandlagern geschehen ist, nach dem letzten Krieg kaum jemals größer gewesen ist, als es heute ist. Es gibt sehr viele junge Menschen, die sich mit dem Geschehen in den Lagern intensiv auseinandersetzen. Sie diskutieren, Fragen stellen, wie konnte es so weit kommen? Auch die Frage, wie konnte es so kommen? Von daher meine ich schon, dass das Bewusstsein dafür, was hier in den Lagern geschehen ist, an menschenverachtenden Dingen, sehr geschärft worden ist. Und ich bin eigentlich sehr froh darüber, denn das stärkt letztendlich auch das Bewusstsein für unsere Demokratie und dass wir eben alles tun müssen, dass sich so etwas nicht wiederholen darf. Ich kann nicht sagen, dass man das mit billigen Entschuldigungen abtun möchte. Im Gegenteil, man ist bemüht, in vielen Orten des Emslandes die Erinnerungen daran wachzuhalten.
Bei mir bleiben da doch Zweifel. Vor allem, wenn ich die Stellungnahmen von Esterweger Jugendlichen dagegen halte. Ein kleiner Ausschnitt.
Ja, also ich finde, so im Moment ist für uns das Wichtige, dass wir Arbeit kriegen und so was. Und also für mich ist das Lager so nicht mehr wichtig. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass es immer wieder aufgeholt werden muss. Also ich bin nicht der Meinung, ne? Ich meine, man muss auch mal irgendwie vergessen können. Und weil uns das ja auch direkt nicht betroffen hat, ne?
Ja, nicht betroffen hat, sagt sie. Deswegen sollte man das immer wieder auffrischen, damit uns das betrifft. Also, damit das nicht wiederkommt, sowas.
Vergangenheit ist eigentlich gar nicht verkehrt. Man sollte zwar darauf hinweisen, dass es früher Lager gab und... Aber man soll das nicht so groß rausspielen. Die Schüler werden ziemlich oft darauf angesprochen, von den Mitschülern aus anderen Dörfern, dass sie dann eher Esterweger und ihr habt ja mit eurem Lager ja gut was angerichtet. Nur das finde ich nicht gut. Aber sonst, Lager, könnte man ruhig im Dorf mehr behandeln, aber nicht zu viel.
Vergangenheit ja, aber nicht zu viel.
Und?
Arbeit zu kriegen, das ist wichtiger.
Zweifellos ist die Arbeitslosigkeit, von der zeitweise bis zu 40% der Esterweger im erwerbsfähigen Alter betroffen sind, ein Thema von ganz anderer Bedeutung für die Dorfbewohner als die Vergangenheit. Gerade auch unter Jugendlichen, denen der Start ins Berufsleben so schwer gemacht wird. Aber kann man Arbeitslosigkeit, fehlende Zukunftsperspektiven und Lagervergangenheit überhaupt miteinander in Beziehung setzen? Schließt denn eine Beschäftigung mit der Vergangenheit einen Einsatz für eine sinnvolle Zukunft aus? oder ist nicht vielmehr sinnvoll gestaltete Zukunft überhaupt erst möglich auf der Grundlage der Kenntnis der Vergangenheit, die doch die Bedingungen für unser Dasein gesetzt hat?
Nun wäre allerdings der Eindruck falsch, als wüssten alle jungen Esterweger so gut wie nichts über die Vergangenheit und hielten die Beschäftigung mit ihr für weitgehend überflüssig.
Da sind zum Beispiel die 24-jährige Helga Müller und die 34-jährige Marianne Kösters. Die beiden haben sich über einen Volkshochschulkursus zu Fremdenführerinnen ausbilden lassen und führen jetzt Besucher des DITS zu den Städten der Vergangenheit. Auch in ihr Dorf, das sie jetzt aus einem neuen Blickwinkel sehen.
Sachen, die man vorher einfach, was ein Wort war, zum Beispiel die eine Brücke da auf dem Kanal, Lagerbrücke, man sich vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Und jetzt irgendwie kommt das doch schon, doch Lagerbrücke hat mit dem Lager zu tun. Genauso ist es mit dem Gedenkfriedhof, den nennen wir eigentlich Heldenfriedhof. Wie das jetzt entstanden ist, das weiß auch so recht keiner. Und ich habe da hier und da wohl mal gefragt, meinen Opa wohl mal gefragt, aber der blockt immer ab und sagt auch, so schlimm ist das nicht gewesen. Und naja, ne? Das ist eigentlich so die verbreitete Meinung. So, ne?
Ich hatte zwar damals gehört, es ist ein Lager da gewesen, aber es hat mir niemand richtig Auskunft gegeben. Ich habe zum Beispiel früher als Kind schon auf dem Gelände gespielt, weil es gab da sehr viele Obstbäume und so. Wir sind immer hingefahren, haben uns Obst hergeholt. Und ich jetzt natürlich daran denke, was ich damals abgespielt hat, ist sehr traurig.
Es ist ein Sonntagnachmittag, als ich nach einem letzten Besuch in Esterwegen nach Oldenburg zurückfahre. Zuvor bin ich noch in Borgermoor gewesen. In einem Wäldchen dort finde ich Stacheldrahtreste, die mit mächtigen Eichen verwachsen sind. Stacheldraht vom Konzentrationslager. Ewig werden diese Spuren einer grauenhaften Vergangenheit nicht bleiben. Das Baumsterben macht auch vor dem Emsland nicht Halt und die alten Borgermoorer Eichen sind schon von Krankheiten gezeichnet. Mir will es aber scheinen, als ob der Stacheldraht, der in ihren Eingeweiden steckt, die Bäume letztlich umbringt. Der Stacheldraht in den Bäumen löst bei mir eigenartige, beklemmende Gefühle aus. So wie das alte Schild an einem Trafohäuschen mit der Aufschrift Lager Borgermoor, Gefühle, die tiefer gehen und mehr berühren als schriftliche Informationen. Mit vielen Menschen habe ich in den vergangenen Wochen gesprochen. Mit Alten, die die Vergangenheit verdrängt oder vergessen haben, vielleicht auch beides. Mit anderen, die sich offen und zugänglich zeigten. Mit 50- bis 60-Jährigen, die glaubten, das Grauen, obwohl weder darin verstrickt noch dafür verantwortlich, verkleinern zu müssen, relativieren zu müssen. Mit Jugendlichen, die mal erschreckend wenig, mal ein bisschen mehr über ihr Dorf und dessen Geschichte wussten. Mit Politikern, die einsichtig geworden sind. Mit einem alten Bauern, der dem Gefangenen Brot zusteckte, was ich ihm ohne weiteres glaube. Mit einem anderen, dem die Vergangenheit unter den Güllerinnen begegnet. Mit Historikern habe ich gesprochen, mit hauptberuflich Engagierten, mit zwei ehemaligen Gefangenen, von denen der eine sich innerlich losgemacht hat von der Vergangenheit und über eine ungebrochene Lebenskraft und Lebensfreude verfügt, während der andere sich mit seinen Erinnerungen plagt. Und ich habe schließlich einen Pastoren kennengelernt, der davon sprach, dass der Kampf gegen den Faschismus auch in der Gegenwart notwendig sei. Pastor Norbert Falke habe ich ins Gästebuch geschrieben, dass Menschen wie er mir Mut machten. Er hat mich sehr beeindruckt. Ich habe Friedhöfe besucht und bin im Moor spazieren gegangen. Nicht zum ersten Mal frage ich mich, wo hätte ich wohl gestanden damals, ohne das Wissen und die Erkenntnisse von heute? Wäre ich Gefangener gewesen oder Bewacher? Hätte ich mich mit den Verhältnissen arrangiert oder hätte ich den Mund aufgemacht? Ich weiß es nicht.
Und ziehen mit dem Schiff. Worten ins Moor.
Die Vergangenheit unter der Grasnarbe. Anmerkungen zur Geschichte der Emslandlager von Andreas Wujak. Es sprachen Hille Darjes und Peter Kämpfe. Ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bedanken bei unserem Hörer Fietje Ausländer, dem wir ganz entscheidende Hinweise verdanken, ohne die diese Sendung so nicht hätte entstehen können.